So, guten Morgen von meiner Seite her. Schön, dass ihr da seid auch. Wir sind gerade in der Reihe von der Bergpredigt. Wir sind jetzt eigentlich bei der vorletzten Predigt. Es gibt noch eine und dann sind wir tatsächlich durch. Und nochmal zur Übersicht. Es war ja die 8 Merkmale und Verheißungen. Das sind die Glückseligkeiten gewesen. Dann, wozu man berufen ist. Dann, was es bedeutet, zu lieben, liebe deine Feinde, dann das religiöse Leben von den Bürgern, beten, geben, fasten und das alltägliche Leben, eben mit Geld und Sorgen. Und heute, da geht es jetzt darum, eben über diese verschiedenen Beziehungen und darum, wie man weise Entscheidungen treffen kann, dass man richtige Entscheidungen trifft, auch in Beziehungen. Und da geht es eben um den breiten und der schmale Weg, Warnung vor falschen Propheten, Warnung vor Selbsttäuschung und Gehorsam als festes Lebensfundament. Und heute geht es um Warnung vor falschen Propheten und Warnung vor Selbsttäuschung. Und bevor ich da einsteige, bete ich nochmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich freue mich dafür, dass wir hier zusammen sind. Und ich bete darum, dass du mir hilfst, dein Wort auszulegen, dass du mir hilfst, das zu verkündigen und dass du die Herzen weit machst und dass deine Wahrheit in die Herzen fällt. Danke, Herr. Amen. Bevor wir einsteigen, habe ich noch ein Schild mitgebracht. Lawinengefahr. Ist oft in dieser Jahreszeit, steht es oft an den Bergen oben und man wundert sich vielleicht, die Landschaft ist so schön, ist doch alles gut. Warum ist da jetzt ein Verbotsschild, dass man da runterfahren darf? Aber wir brauchen Schilder, wir brauchen Hinweisschilder, damit wir nicht abstürzen oder unter eine Lawine kommen. Ich weiß noch, ich bin in Reuth im Alphof aufgewachsen, wir hatten so ein Gästehaus und die waren Skifahren am Hahnenkamm und hat so ein großes Schild auch gegeben, bitte nicht weiterfahren, Lebensgefahr. Und die sind tatsächlich dann abseits der Piste diesen Hang runtergefahren und jeder Einheimische hat gewusst, da ist so ein Staudamm, da stürzt man ab. Und ist leider tatsächlich passiert, einer von diesen Jugendlichen ist abgestürzt, einfach weil er dieses Hinweisschild ignoriert hat. Und auch in der Bergpredigt gibt es so Hinweise, so Warnungen, damit man nicht abstürzen, ums Leben kommen, sondern dass wir wirklich das Ziel erreichen. Und deswegen stellt Gott so einige Wegweiser auf, eben auch Warnungen vor Selbsttäuschung und Irrlehrer, damit wir ans Ziel kommen. Aber ich möchte noch mal von letzten Sonntag der breite und schmale Weg anschauen kurz. Da heißt es, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Durch das enge Tor, das ist hier, und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Man wundert sich vielleicht, schmaler Weg, schmales Tor. Aber es ist, wie wir letzte Woche gehört haben, wir können nicht aus eigener Kraft da reinkommen, nicht mit unseren eigenen Leistungen. Wir müssen alles bei Jesus beim Kreuz abgeben und sagen, Herr, wir brauchen dich. Und nur so kommt man auf diesen Weg. Und der Weg ist schmal, aber das bedeutet nicht, dass das Leben schmal ist, sondern das Weg bedeutet, er ist schmal, aber wir bekommen das volle Leben durch Jesus. Der Weg, der schmale Weg führen ins Leben, also bei Jesus. Und die Frage ist, warum ist der Weg schmal? Und es gibt so zwei Gefahren, es gibt vielleicht größere, aber die eine Seite, wo man vom Weg runterfallen kann, ist die Gesetzlichkeit oder die Religiosität. Du musst gut sein, du musst stark sein, du musst brav sein, du musst und ganz viel auf Eigenleistung und aus eigener Kraft heraus. Und die andere Seite vom Weg ist die Weltlichkeit. Ist mir egal, Jesus ist für mich gestorben, ich kann machen und tun, was ich will. Ich glaube zwar irgendwie an Jesus, aber mein Leben sieht ganz anders aus. Und Jesus sagt, nee, es geht nur über Beziehung, da auf diesen Weg zu gehen und aus der Kraft vom Heiligen Geist heraus. Und aus diesem Blickwinkel heraus, vom schmalen und breiten Weg, kommt Jesus zum nächsten Punkt und er warnt vor falschen Propheten, dass man auf diesem Weg bleibt und nicht irgendwie in Gesetzlichkeit oder in irgendwas anderes abdriftet. Und in Matthäus 7, 15 bis 19 steht: Hütet euch vor falschen Propheten, sie kommen in Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornenbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Jesus warnt hier vor falschen Propheten und es macht nur Sinn, vor falschen Propheten zu warnen, wenn es auch tatsächlich falsche Propheten gibt. Es gibt richtige und es gibt falsche. So macht es wenig Sinn, einen 70-Euro-Schein zu fälschen, weil jeder weiß, 70-Euro-Schein gibt es nicht und man wird es sofort erkennen. Und die Schwierigkeit ist eben, wie erkennt man einen falschen Prophet? Und ich glaube, das kann man sogar noch ein bisschen weiternehmen, nicht nur falschen Prophet, sondern in der Bibel steht von Irrlehrern, von falschen Christussen, von falschen Aposteln und die auftreten mit einer Autorität und die sagen, ich bin göttlich inspiriert, ich habe also so ein göttliches Sendungsbewusstsein und sagen, ich habe die Wahrheit und alle anderen sind falsch. Und wenn jemand anders denkt, wird es sofort als Unglaube gebrandmarkt und sie ziehen die Leute auf ihrer Seite. Und alles, was anders denkt, sind keine Christen oder Christen zweiter Klasse. Und sie versuchen auch, die Meinungen von den anderen falsch dazustehen und niederzureißen. Und die falschen Propheten, Apostel, sind so von Selbstgerechtigkeit getrieben, so wie es in der Bibel heißt. Der Religiöse spricht, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Eben dieses, ich bin so gut und die anderen sind alle falsch. Und die Frucht daraus ist dann oft Spaltung in Ehen, Familien und Gemeinden. Und die Leute führen in Gehorsam und Abhängigkeit zu ihnen, anstatt zu Gehorsam gegenüber Jesus und seinem Wort und dem Geist Gottes. Also, falsche Propheten geht Jesus ziemlich hart an auch. Er sagt, es sind Blindenführer. Und das Problem ist von diesen Menschen, sie sind selbst verführt worden. Also sie meinen es gar nicht böse oft, sondern sie liegen einer Selbsttäuschung auf. Und da kommen wir dann auch gleich dazu, eben von dieser Selbsttäuschung noch. Aber bevor wir da noch schauen, nicht jeder Christ, der eine andere Meinung hat, darf man als Irrlehrer abstempeln. Oder es bedeutet auch nicht, dass wenn jemand einen Fehler macht, dass er automatisch ein falscher Lehrer oder Irrlehrer ist. Zum Beispiel der Paulus schreibt im Galater, er hat Petrus zurechtgewiesen, weil er in Gesetzlichkeit zurückgefallen ist. Und Petrus hat dann Buße getan und hat dann sein Leben wieder geändert. Es geht darum, um dieses bußfertige Herz, beziehungsweise sind Menschen korrigierbar. Und in der Bibel heißt es, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Also unsere Aufgabe ist zu prüfen und das Gute annehmen auch. Und bei Jesus gibt es zentrale Fragen und es gibt Randfragen. Und so zentrale Fragen sind, ist Jesus Christus Gottes Sohn? ist er der, der behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und darum wundert es mich nicht, dass direkt davor Jesus sagt, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Ich glaube, das sind so zentrale Aussagen, worüber man nicht diskutieren darf. Und die Gefahr ist, oder so falsche Propheten, die hindern, dass Menschen diesen Weg gehen können. So von Jesus ist doch gar nicht so krass, es ist doch alles gut, Gott ist doch ein Gott der Liebe, das kann doch nicht sein, dass die anderen Menschen verloren gehen, wenn Gott Liebe ist. Wie kann dann sein, dass Menschen verloren gehen? Und die Sache ist, Gott ist Liebe. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt, damit Menschen gerettet werden. Aber der Weg ist eng und es führt nun mal nur über Jesus und nicht so, wie ich mir das selber gern hätte oder selber gern ausdenke. Also der Weg ist wirklich, wirklich eng. Oder die andere Seite ist, der Weg führt nur über meine Kirche, nur so, wie ich es mir vorstelle. Nur mein Glaubensstil ist genau richtig. Und wenn man das Leuten auferlegt, ist es auch wiederum falsch, sondern es geht darum, dass wir immer zu Jesus und in die Freiheit führen. Und deswegen auch die Warnung, eben dieser Wolf im Schafspelz, es sieht gut aus, aber es sind reißende Wölfe. Und jetzt hat man ja wieder das Problem in Tirol, kommt der Wolf, kommt er nicht, die Bauern schreien auf, meine Schafe, die haben wirklich Angst vor dem Wolf. Der ist doch so nett, der ist doch so gut, aber für die Schafe ist es wirklich, wirklich schlimm. Und es ist schlimm, es ist schlimm, wenn man einredet, du musst nur getauft sein, du musst nur richtig beerdigt sein, dann wirst du gerettet. Oder wenn man auch freikirchlich sagt, du musst nur ein Übergabegebet gesprochen haben, du musst nur getauft sein, dann wirst du gerettet. Sondern Jesus ruft auch in die Nachfolge hinein. Also auch ihm nachzufolgen. Es heißt nicht nur Lippenbekenntnis, sondern es ist immer einheitlich, dass man das tut, was Gott auch will. Also ich komme gleich noch dazu, wie man Sachen unterscheiden kann, aber die Gefahr ist groß vor diesen reißenden Wölfen, die durch Selbsttäuschung oft dahin geführt wurden, wo sie gar nicht erkannt haben. Und deswegen auch die nächste Warnung vor Selbsttäuschung. Da heißt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, also Jesus sagt dann zu ihnen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Also nicht jeder, der mal irgendwann ein Übergabegebet gesprochen hat, wird ins Himmelreich kommen, ein Lippenbekenntnis gar nicht vom Herzen, sondern der bekennt und auch den Willen des Vaters tut. Das gehört zusammen, gell? Mit eurem gesetzlosen Treiben. Wenn da kein Meter neuer Buße vorhanden ist und einfach so weitermacht, dann war es nicht echt. Und die Frage ist, kennt mich Jesus oder kennt mich Jesus nicht? Das ist die wichtigste Frage. Und natürlich, als ich das vorbereitet habe, habe ich mich selber gefragt, wie erkenne ich, ob ich einer Selbsttäuschung auferlegen bin? Wie erkenne ich einen falschen Propheten? Wie kann man das Ganze unterscheiden, diesen, diesen Wolf? Wie erkenne ich diesen Wolf? Und ich glaube, an der ersten Sache, wie ich einen reißenden Wolf erkennen kann, das ziehe ich aus dem Kontext heraus, ist, an der Botschaft wirst du es erkennen. Was ist die Botschaft von den Leuten? Geh durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führt ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Wenn irgendjemanden einen anderen Weg erklärt, außer von Jesus, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn irgendjemand glaubt, ich werde gerettet werden ohne Jesus, dann sagt die Bibel, das ist ein falscher Prophet oder du liegst einer Selbsttäuschung auf. Also an der Botschaft wirst du es erkennen und an der Botschaft geht es immer darum, führt es zu Jesus, zu seinem Wort oder binden die falschen Propheten dich an deine Abhängigkeit. Aber es geht immer darum, die Leute zu Jesus führen. Und es geht auch darum, ich brauche nichts anderes als Jesus, um gerettet zu werden. Keine neue Idee, kein neues Opfer, keine neuen Werke, sondern Jesus allein reicht. Und das Nächste, was Jesus sagt, ist, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornenbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. In Deutschland, wo ich Jungpastor war, da kam so eine Familie rein. Das hat wunderbar ausgesehen. Die waren da, die haben aufbauen geholfen, mitgeholfen. So. Das hat wie eine schöne Frucht ausgesehen. Doch mit der Zeit war es erschreckend, wie die Leute mit einem umgegangen sind. Und man hat schnell erkannt, das war eine falsche Frucht. Sie haben gespalten, sie haben Leute auseinandergetrieben. Sie waren sehr gesetzlich, so nicht mal, man durfte nicht mal sagen zum Gott, Vater, aber. So, also die haben so Lehren reingebracht, hat alles super fromm geklungen, aber hat nicht zu Jesus, zum Vater geführt, sondern in eine totale Gesetzlichkeit. Und es hat mich sehr, sehr erschrocken. Und darum ist es wichtig, die Frucht genau anzuschauen. Und ich möchte gerne mit euch diese Früchte anschauen und es geht nicht um Eigenleistung, weil Früchte ist immer eine Folge, das wächst. Und wenn wir bei Jesus sind, haben wir den Heiligen Geist bekommen und er schenkt das Wachstum. Also nicht ich wachse, sondern der Heilige Geist schenkt diesen Wachstum und es ist seine Leistung und nicht meine eigene Leistung. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, geht es ja immer um Wachstumsschritte, zu schauen, wo Sachen wachsen können. Und die erste Frucht ist in der Bibel, die beschrieben wird, eine Frucht des Charakters. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wir sind als Christen unterwegs. Es geht nicht darum, dass man perfekt ist, um das geht es gar nicht, aber wachsen diese Sachen in deinem Leben, wachsen die Sachen in meinem Leben, nehmen die Sachen zu oder nicht, jagen wir dieser Sache hinterher oder nicht. Und das ist, was der Heilige Geist schenkt, und nicht selber. Also der Charakter von einem falschen Prophet kann man unterscheiden, lebt er diese Sache oder nicht. Dann eine weitere Frucht ist, an der man es erkennen kann, ist Gehorsam. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und er sagt dann eben auch, ich kenne dich nicht, geh weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. In Römer 10,10 heißt es, jeder wird gerettet werden, der mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt. Also die Juden damals, die haben das immer einheitlich gesehen. Mit den Lippen bekennen, aber auch diese Sachen auch tun. Also Glauben ist immer auch eine Sache von, ich sage was, aber ich tue was, das spiegelt mein Leben wieder. Also nur Lippenbekenntnis, Herr, Herr, und sonst kein Gehorsam da, ist kein Glaube. Und es geht mir auch darum hier, wir dürfen Fehler machen. König David, der hat gemordet, der hat Ehebruch begangen und trotzdem war er ein Mann nach Gottes Herzens. Und was er gemacht hat, ist, er hat immer wieder Buße getan, Jesus um Verzeihung gebetet. Also er hat, wenn er erkannt hat, er ist falsch gelegen, hat er sich geändert und er ist nicht auf dem Weg dagestanden und gesagt, es ist recht und gut, was ich mache, sondern es hat ihm leid getan. Also an den Früchten werdet ihr erkennen, wenn jemand den Willen Gottes tut, aber auch der korrigierbar ist und der sich ändert, wenn er erkennt vom Wort her, von Jesus her, dass es zu ändern ist. Die nächste Frucht ist, die ist zwar nur indirekt da, aber aus dem Kontext heraus kann man es erkennen, Vollmacht. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? In der Zeit Jesu war es den Juden ein vorrangiges Zeichen für gute Frucht, wenn er Vollmacht gehabt hat. Ist er der Gesandte Gottes oder nicht? Kann er heilen oder kann er nicht? Deswegen hat auch Jesus so viele Wunder getan, unter anderem zu zeigen, Jesus kommt und sagt, komm, zeig uns nochmal Zeichen und sowas. Aber Jesus hat sich nicht darauf eingelassen, sondern gesagt, ihr sollt schauen, was ich getan habe. Oder Johannes der Täufer aus dem Gefängnis saß, hat auch nicht gewusst, ist jetzt Jesus der Richtige oder nicht? Und da heißt, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Da antwortete Jesus zu seinen Jüngern, berichtet ihm, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes Botschaft verkündigt. Also Jesus beruft sich auf seine Zeichen, damit die Leute sehen, dass er Vollmacht hat. Oder am Ende von der Bergpredigt heißt, die Menge war von seiner Lehre tief beeindruckt. Er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und Jesus hat uns auch diese Vollmacht gegeben. In Matthäus 10,8 heißt, geht und verkündigt. Das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf und macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und Paulus schreibt später nochmal, mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit Überredungen, Worten menschlicher Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft. Es geht jetzt nicht nur darum, das Wunder geschehen, sondern es geht darum auch, mit was für einer Vollmacht man auftretet. Und das kann man auch spüren und erleben, wenn Leute von Jesus erzählen, ist der Vollmacht da oder nicht. Und mein Wunsch ist auch, dass diese Frucht noch mehr wird unter unseren Reihen, dass der Geist Gottes noch mehr wirkt. Es geht nicht darum zu sagen, boah, bin ich stark, sondern zu sagen, der Geist Gottes wirkt unter uns mächtig und da ist Vollmacht da in Zeichen und Wundern auch. Und ich glaube aber, es gehört alles drei zusammen. Charakter, Gehorsam und Vollmacht. Also nicht nur die Frucht Gehorsam, nicht nur die Frucht Vollmacht, nicht nur die Frucht Charakter, sondern ein Christ, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und Jesus nachfolgt, wächst in allen Richtungen, in Charakter, in Gehorsam und mit Vollmacht. Also es geht um diese drei Sachen. Und das Wichtigste bei all dem, ist Jesus im Zentrum oder nicht? Und darauf kann man schauen, auf die Leute, wenn man es unterscheiden will. Und ich bin dann so bei der Predigt gewesen und dachte, aber es geht noch weiter, weil die Frage ist, kennst du ihn? Oder Jesus fragt, ich habe dich nicht gekannt. Und er fragt, wann lege ich einer Selbsttäuschung auf oder wann lege ich keine auf? Und das wichtigste Entscheidungskriterium ist ja dann, auf die Frucht auch zu schauen. Und man hat dann, die haben dann gesagt, Herr, wird nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und ich glaube, das heutige Entscheidungskriterium schaut auf Menschen, ob sie Christen sind, ist es nicht mehr, haben sie Vollmacht, sondern man schaut auf den Charakter, auf die Frucht, sind sie liebenswürdig oder nicht? Sind die Menschen voller Toleranz, voller Liebe oder nicht? Und wenn dann Leute, und ich habe mir das vorgestellt, wenn Leute aus eigener Kraft irgendwas machen und sagen, hey, ich bin so voller Liebe, ich bin so tolerant. Und dann, vielleicht stehen sie vor dem Herrn eines Tages und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen unseren Nächsten geliebt und uns wie uns selbst, haben wir nicht die Sünde aufgenommen und nicht verurteilt? Und Jesus wird vielleicht sagen, ich habe euch nie gekannt, geh weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Wenn wir Gott mit unseren guten Taten beeindrucken wollen und sagen, wir sind so tolerant, wir sind so liebenswürdig, aber sind nie durch das enge Tor gegangen und sagen, hey, Gott muss mich lieben, weil ich so gut bin, dann haben wir schlechte Karten bei Jesus, weil die Frage ist, kennt er dich oder kennt ihr nicht? Die Früchte wachsen aus Beziehung heraus und nicht aus Aktionismus. Und ich sehe eine Gefahr, wo Leute sagen, schaut mein Leben an, wir sagen zu allem ja, wir lieben alle Sünder, aber weisen nie darauf hin, auf das enge Tor, dass Jesus der Weg allein ist, dann liege ich eine Selbsttäuschung vor. Oder vielleicht ist es auch mit der Frucht von Gehorsam. Vielleicht stehen einige da, Herr, bin ich nicht jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen? Herr, habe ich nicht immer fleißig gespendet? Habe ich nicht immer meine Frau nicht betrogen? Ich war doch so gut, aber nicht aus Beziehung heraus, sondern aus Religiosität und Gehorsam, um Gott zu beweisen, wie gut ich bin. Aber es war nie eine Beziehung da. Dann wird Jesus sagen, geh hinweg von mir, ich kenne dich nicht. Oder das nächste ist mit Vollmacht. Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, viele Wunder getan? Und ich glaube, in Esoterik oder in anderen Orten passieren viele Wunder auch, wo man in Jesu Namen irgendwelche Sachen tut und macht und sieht total krass und gut aus. Aber Jesus wird sagen, ich habe euch nie gekannt, geh weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben, weil sie nicht den Weg mit Jesus gegangen sind, sondern was anders verkündigt haben. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage überhaupt. Kenne ich Jesus? Und kennt Jesus mich? Bin ich durch das schmale Tor gegangen, sagt Jesus, ich gehe mit dir diesen Weg und dein Heiliger Geist, den du uns geschenkt hast, der bewirkt Gehorsam, der bewirkt den Charakter, dass ich lieben kann und der bewirkt Vollmacht. Aber wenn ich zu Jesus komme und sage, schau auf meine tollen Früchte, schau, was ich geleistet habe, schau, was ich mache und ohne Beziehung heraus, dann haben wir verloren. Und da schließt sich auch die ganze Bergpredigt wieder, weil am Anfang von der Bergpredigt heißt, glückselig sind die Armen im Geiste. Das bedeutet, die anerkennen, ich habe nichts vorzuweisen, Jesus. Ich brauche dich, ohne dich kann ich nicht leben. Und jetzt am Schluss von der Bergpredigt geht es auch wieder darum, kennst du Jesus oder kennst du ihn nicht? Kennt dich Jesus oder kennt dich Jesus nicht? Und ich möchte es eben auch nochmal zusammenfassen. Die wichtigste Frage ist, kennst du Jesus? Und den einzigen Weg, Jesus kennenzulernen, ist anzuerkennen, ich bin verloren ohne ihn, ich brauche ihn, ich lege alles ab, meine eigenen Leistungen, mein alles, ich kann, sagt Jesus. Ich erkenne an, ich bin Sünder, ich brauche dich, ich möchte mit dir leben. Das reicht, mehr muss ich nicht tun, da ist keine Leistung da. Und aus dieser Beziehung heraus heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und hier deckt sich das wieder. Er hat uns einen Geist der Kraft gegeben, der geschenkt durch den Heiligen Geist, das ist Vollmacht. Dann einen Geist der Liebe, das ist diese Frucht von Charakter. Und dann einen Geist der Besonnenheit, da geht es um Gehorsam, nicht nach dem Mund der anderen reden, sondern es geht um Gottesfurcht. Also es geht hier, wenn man im Griechischen auch nachschaut, es geht um Besonnenheit, es geht um Gehorsam. Und das ist, was Jesus schenkt. Und dann kann man schauen, führt mein Leben in Abhängigkeit zu Jesus, in sein Wort, was es sagt, oder führt es weg von ihm zum breiten Weg, dass Jesus nicht der einzige Weg ist. Und dadurch kann man auch die Sachen entlarven. Bin ich bei Jesus oder nicht? Und es geht einfach nur darum zu erkennen, Jesus ist der einzige Weg und Gehorsam, Vollmacht und Charakter ist ein Geschenk und keine eigene Leistung. Und wenn man das daraus so lebt, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und wenn du nicht danach lebst, dann kannst du gerne Metanoia, Buße tun und sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich dich beeindrucken will mit meiner Leistung. Es tut mir leid, dass ich anderen Leuten vielleicht was auferlege, was sie gar nicht wollen. Und du kannst sagen, Herr Jesus, ich möchte zurückkommen zu deiner Botschaft und deine Botschaft verkündigen. Amen.